Das grimmige Grau. Kapitel 4. Clarence verschwindet. Auf der Heimfahrt von der Schule saß Andy auf dem Rücksitz und behielt ihre Eltern genau im Auge. Papa sah ernst aus und blickte auf die Straße. Er zwinkerte Andy im Rückspiegel zu, wenn er bemerkte, dass sie ihn beobachtete. Aber es war ein Zwinkern, das von Grau durchweicht war. Mama blätterte in Andys Aufsatz. Immer wieder schnaubte ein kleines Lachen aus ihrer Nase und blies eine Wolke Farbe in die Welt. Jedoch nur so lange, bis ihr Papa herübersah und die Farbe zum Verschwinden brachte. »Jetzt komm schon«, sagte Mama streng zu ihm, mit einem bunten kleinen Kichern in der Stimme. »Hör dir das mal an!« Sie räusperte sich. Fuzzi, das Fellmonster, stürmte auf die Adrette Andi zu, aber der mächtige Magnus packte sie am Arm und zog sie hoch in den Apfelbaum. In letzter Sekunde. Triumphierend hielten sie den Korb mit den Bratwürsten in die Luft. Sie hatten ihn vor dem Ungeheuer gerettet. Diesmal hast du Pech gehabt, rief die Adrette Andi. Der mächtige Magnus lachte und schob sich fast eine ganze Bratwurst auf einmal in den Mund. Sie dachten schon, sie hätten gewonnen. Aber dann... Mama machte eine kurze Pause, weil sie kichern musste. Und auch Andi begann zu schmunzeln. Sie wusste ja, was jetzt kommen würde. Aber dann zündete Fuzzi das Fellmonster, seine Geheimwaffe, den heimtückischen Hundepups. Mama musste so lachen, dass sie nicht weiterlesen konnte, und sogar Papa grinste ein bisschen. Sie alle kannten natürlich die stinkigen Hundepupse, die Fuzzi am Grilltisch mit Unschuldsmiene absonderte. Sie konnten einem den Appetit für Stunden verderben. Und wehe, man wagte es, ihn deswegen zu schimpfen. Dann bekam man es mit Oma zu tun. Eine grüne Stinkewolke stieg in den Apfelbaum, las Mama weiter. Erst fielen die Äpfel ab, dann die Blätter, und Magnus und Andi kletterten immer höher, um ihr zu entfliehen. Sie husteten und würgten. »Wir geben nicht auf«, keuchte der mächtige Magnus, aber schließlich wurden sie doch ohnmächtig. Sie purzelten aus dem Baum und Bratwürste kullerten überall herum. Fuzzi, das fusselige Fellmonster, gab ein triumphierendes Lachgebell von sich und stürzte sich auf seine Beute. »Diesmal hast du vielleicht gewonnen«, rief die Adrette Andi, als sie wieder aufwachte, »aber das nächste Mal werden wir dich besiegen.« Mama ließ das Papier sinken. Dann drehte sie sich zu Andi um. Ihre Augen strahlten und sie glänzten sogar ein bisschen feucht. »Das ist total toll und witzig, Andi«, hauchte sie mit ganz belegter Stimme. Und so viel bunte Schönheit schlug Andi entgegen, dass auch ihre eigenen Augen feucht wurden. Sie blickte ängstlich zu Papa. Er lächelte doch, er hatte die Lippen aufeinander gepresst. »Ja, das ist es, Andi«, sagte er. Er tauschte einen Blick mit Mama. Lächeln verschwand. Farbe verschwand. Grau kehrte zurück. Aber das war leider nicht die Aufgabe. Eine rote Ampel leuchtete vor ihnen auf und der Wagen blieb stehen. Papa drehte sich zu ihr um. »Hör mal, Andi, du kommst jetzt in die Realschule«, sagte er, ganz ernst. »Fellmonster und Hundepupse«, er seufzte. »Die werden das nicht witzig finden. Verstehst du?« Andi konnte das Grau buchstäblich sehen. Wie eine Gewitterwolke ballte es sich über Papas Kopf zusammen und stieß gegen die Decke des Autos und verteilte sich im Wageninneren. »Du musst dich an die Aufgaben halten«, Fellmonster gehören in ein Kinderzimmer und Realschule heißt erwachsen werden. Er sagte es ganz freundlich, aber etwas Schlimmeres hätte er nicht sagen können. Realschule heißt erwachsen werden. Das war der graueste Satz, den Andi je in ihrem Leben gehört hatte. Es war, als würde dieser Satz das Grau zum Leben erwecken, als wäre ein Riss in der grauen Wolke entstanden und graue Gestalten purzelten heraus. Andi konnte sie fast sehen. Graue Gesichter hatten sie und graue Klamotten und graue Speere, die sie nach vorne reckten, um all die freundlichen Gesichter aus den Dingen zu vertreiben, all die bunten Geschichten, die sich überall versteckten, all die frechen Namen, die über allem wisperten. Und bald würde die ganze Welt leer sein. Bäume ohne Gesichter, Plüschtiere ohne Stimmen. Und irgendwann würde sogar Andis Kinderzimmer vom Grau befallen sein. Alles voller Schulbücher und Schulhefte aus der Realschule, Schwarz-Weiß-Bilder in den Büchern, graue Schutzumschläge für die Hefte, ein graues Federmäppchen mit einem grauen Bleistift und einem grauen Füller mit grauer Tinte. Buntstifte verboten, würde sie bestimmt sagen, ihre neue Lehrerin, und bestimmt würde sie graue Haare haben, streng nach hinten gebunden und von einem grauen Haarband gehalten. Ein graues Kleid würde sie tragen mit grauen Strümpfen und grauen Schnallenschuhen, deren Lack nicht glänzte. Die Ampel wurde grün. »Weißt du was?«, fragte Papa, als er losfuhr. »Ich hab eine Idee.« Er blickte in den Rückspiegel und zwinkerte ihr zu. »Was hältst du davon, wenn wir in die Stadt fahren und uns die Realschule ansehen?« Andi zuckte zusammen. Sie sah sich hektisch um, suchte die Muster in den Polstern ab, suchte nach Wolken mit Gesichtern. Sie hoffte auf Clarence, hoffte auf irgendeine ermutigende Gestalt aus dem Allmöglichen. »Wir könnten gemeinsam den Weg ablaufen, den du vom Busbahnhof zur Schule gehen musst«, sagte Papa. »Was meinst du? Du hast dich doch so sehr darauf gefreut.« Andi suchte noch immer. Kein Clarence. Sie wurde starr vor Angst. Mama sah sie besorgt an. Dann drehte sie sich zu Papa um. »Schatz, meinst du nicht, wir sollten...«
»Ach was«, sagte Papa und klang vergnügt. »Je eher sie die Angst verliert, desto besser.«
Er setzte den Blinker, um Richtung Autobahn zu fahren. Als sie abbogen, starrte Andi verzweifelt der Straße nach, die sie verlassen hatten. Die Straße, die zu ihnen nach Hause führte. Zu Pinky, zu ihren Plüschtieren, zu ihrem Kinderzimmer, das sie näher an das Allmögliche heranbrachte als irgendein anderer Ort auf der Welt.
»Außerdem ist Magnus gleich nach der Schule zu Bastian«, sagte Papa. »Eine bessere Chance werden wir nicht kriegen.«
Andi betrachtete den Wald, der am Auto vorbeizog. Heute Morgen hatte er sich in einen Asteroidengürtel aus Weingummi verwandelt. Jetzt war er einfach nur ein Wald. Ein kühler, regloser Wald. So sehr sich Andi auch anstrengte, sie konnte keine Weingummis sehen und keinen Duft von geschmolzener Schokolade riechen. Sie wurde von einer Sehnsucht gepackt, die ihr fast die Luft abschnürte. »Ist das okay für dich?«, fragte Mama. Sie hatte sich zu Andi umgedreht und sah besorgt aus. Ihre Lippen waren aufeinander gepresst. Es war ihr »Wenn Papa sich was in den Kopf gesetzt hat« Gesicht, und sie beide wussten, dass es ohne triftigen Grund kein Entrinnen gab. Und was könnte Andi ihrem Papa schon sagen? Es gab nichts, was er als triftigen Grund akzeptieren würde. Also nickte Andi ein tapferes, kleines Nicken. »Clarence«, flehte sie, »bitte, du musst mir helfen.« Sie griff nach ihrer Schultasche, aber da war ja kein Pinky mehr, in dessen Muster sie nach Clarence Ausschau halten konnte. Da war nur Pädagogen-Paul, der sie mit strengen, roten Reflektoraugen ansah.
»Je schneller du erwachsen wirst, desto besser«, schien er zu sagen. »Das ist pädagogisch wertvoll.«
Sie drückte sich an das Seitenfenster und sah hinaus, in der Hoffnung, irgendwo das Gesicht von Clarence zu entdecken. Die Auffahrt auf die Autobahn war nicht mehr weit weg. Die kurvigen und engen Straßen wurden breiter und die freundlichen kleinen Gärten verschwanden. Andi war noch nie aufgefallen, wie eckig und gerade und groß alles wurde, je näher sie der Stadt kamen, wie trostlos und grau. Die Getreidefelder waren weit und die Traktoren, die darüber tuckerten, waren riesig. Andi versuchte, Gesichter im wogenden Getreide zu finden. Sie fand auch welche, ernste, harte Gesichter, die sie streng ansahen und ihre Münder verkniffen. Fast sah es aus, als würden sie Pädagogen Paul zunicken.
»Ah, wieder so ein hoffnungsloser Fall, was?« »Ja, man hat es nicht leicht.«
Andi schloss die Augen und versuchte, sich die Worte von Clarence in Erinnerung zu rufen. »Siehst du ein unfreundliches Gesicht, guckst du nur nicht richtig hin.« Und Andi strengte sich an, sah genauer hin, doch die Gesichter lösten sich einfach nur auf und wurden zu einem grauen Wogen im Getreide. Es blieb zurück, als Papa Gas gab und auf die Autobahn auffuhr. Während der Motor immer lauter jaulte, versuchte Andi, sich an heute Morgen zu erinnern, an die Geschichte, die sie Melissa erzählt hatte. Von dem Busraumschiff und dem Busraumschifffahrer und der Stadt, die glänzte wie der Palast eines Sternenkaisers. Kurz durchzuckte sie auch ein buntes Glücksgefühl, aber es rutschte ihr aus den Fingern wie ein glitschiger Stein. Die Vorstellung veränderte sich. Die Tür zum Busraumschiff öffnete sich doch. Da war kein Busraumschiff-Kapitän mit Heldengesicht. Da war ein grauer Mann mit grauem Kopf und einem grauen Strich anstelle eines Mundes. Er wartete darauf, dass sie ihren Fahrausweis vorzeigte. »Ich habe ihn vergessen«, würde sie stammeln, denn das konnte passieren. Man brauchte keinen Fahrausweis, wenn man in Brummer einsteigen wollte. Aber der graue Busfahrer würde eine Fahrkarte sehen wollen. Und er würde kein Mitleid haben, sondern warten, bis sie ihm ihren Ausweis vorzeigen konnte. Eine fest vorgegebene Zeit würde er warten, da war Andi sich sicher. Eine graue Zeit. 12,47 Sekunden vielleicht. Und dann würde er wortlos die Türe schließen und davonfahren. Zur Realschule, wo eine graue Lehrerin im grauen Kleid ebenfalls 12,47 Sekunden warten würde, ob Andi auftauchte. Und dann würde sie Andis Namen gleichgültig aus einer grauen Liste streichen. Papa hatte den Hügel erklommen, hinter der die Stadt in einem Tal wartete. »Es kann ja gar nicht so aussehen wie ein schillernder Sternenpalast«, versuchte Andi, sich zu beruhigen. Es war mitten am Tag und es gab keine Lichter, die irgendwas zum Funkeln bringen konnten. Und dann tauchte die Stadt hinter dem Hügel auf. Sie hatte erwartet, dass sie nicht so prächtig strahlen würde, wie sie es sich vorgestellt hatte. Immerhin war sie ja schon öfter hier gewesen. Aber wie unfassbar hässlich sie jetzt aussah, schockierte sie dann doch. Das war ihr noch nie aufgefallen. Statt prächtiger Gebäude, die in feierlichem Licht erstrahlten, sah Andi nur nackte und schmutzige Gebilde. Metallantennen, die in den Himmel stießen, und Straßen, die in dicken, grauen Adern zusammenliefen und sich in Knoten verhedderten. Über allem lag eine gelb-graue Dunstglocke. Papa schnaufte genervt auf, als sie am Stadtschild vorbeifuhren. »Stau«, brummte er. »Haben die alle nichts Besseres zu tun, als in der Stadt spazieren zu fahren, oder was?« Und wäre Andi nicht so elend zumute, hätte sie ihn daran erinnert, dass ja auch sie selbst eigentlich nur so etwas wie eine Spazierfahrt unternahmen. Aber es war, als ob der gelbgraue Dunst der Stadt in jedes Auto hineinkroch und gute Laune in stinkige Laune verwandelte. Überall hockten Menschen mit verdrießlichen Gesichtern hinter dem Steuer. Manche schimpften, manche telefonierten, während sie wilde Gesten machten, die irgendeinem anderen Autofahrer galten. Einer verlor die Nerven, brauste mit durchdrehenden Reifen los, worauf wieder jemand anderes scharf bremsen musste. Es wurde gehupt und schlimme Wörter geschrien. Die hässlichen grauen Hochhäuser schienen auf sie herabzublicken, wie gemeine Kinder, die Holzpflöcke in einen Ameisenhaufen gerammt hatten und nun dabei zusahen, wie ein Ameisenkrieg um den engen Platz entbrannte. Andi starrte zwischen ihre Füße. Sie wollte keine gemeinen Hochhäuser mehr sehen und keine verdrießlichen Gesichter und keine wütend gestikulierenden Hände. Aber zwischen ihren Füßen stand nur Pädagogen-Paul und sah sie ebenso verdrießlich an. »Gewöhn dich daran, Mädchen«, schien er zu sagen. »So sieht das Erwachsenenleben eben aus.« »Endlich«, sagte Papa nach einer Zeit, die Andi schier endlos vorkam. »Heinemannstraße. Das ist die Bushaltestelle, an der du aussteigen musst.« Er versuchte, sie anzulächeln, aber seine Augen glänzten gestresst. Jemand hupte. »Ist ja schon gut«, schrie Papa und machte eine wütende Handbewegung, bevor er den Blinker setzte und in eine Parkbucht einbog. Die Autotüren ploppten dumpf, als sie ausstiegen. Das Echo hallte von den Wänden der Hochhäuser wider, die sie umgaben. Es roch nach aufgeheizten Straßen und Mülleimern, die zu lange in der Sonne gestanden hatten. Auch die Hochhäuser hier waren hässliche Gebäude. Irgendwann mal hatte man sie bunt angestrichen, ein helles Rot, ein helles Grün, ein helles Gelb. Aber die Farben waren verblasst und mit schwarzen Schlieren beschmutzt, wie die Gesichter von Kohlearbeitern. Besonders dort, wo die Autos geparkt hatten. Ein einsamer Baum stand an der Bushaltestelle, mit dünnem Stamm und dünnen Blättern. Ansonsten war hier alles aus Beton und Asphalt. Der Baum sah so jämmerlich aus, wie Andi sich fühlte. Als könnte er jeden Moment die Wurzeln aus der Erde ziehen und schluchzend davonrennen. »Siehst du ein unfreundliches Gesicht, guckst du nur nicht richtig hin.« Aber als sie den Baum so ansah, kamen Andi fast die Tränen. »Siehst du, wie ich leben muss?« schien er sie zu fragen und auf das schmutzige kleine Viereck zu deuten, in das man ihn gepflanzt hatte. Alles voller Hundehaufen und Zigarettenschachteln und Zigarettenstummeln. Eine zerbrochene Bierflasche lag da. Andi konnte riechen, dass der Baum ein gut besuchtes Hundeklo war. Ein Windstoß fuhr in seine Krone und die Blätter zitterten, als ob der Baum leise weinte. Die Bushaltestelle war mit Plexiglas überdacht und mit gelben Plastikstühlen bestückt. Alles war beschmiert mit Dingen, die Andi gar nicht genauer ansehen wollte. Ein Mann lehnte an einem Fenster im 5. Stock und starrte auf sie herab. Er trug ein Unterhemd und rauchte eine Zigarette. »Was ist mit deiner Schultasche?« fragte Papa plötzlich und sah Andi mit gerunzelter Stirn an.
»Die brauche ich doch jetzt gar nicht«, sagte sie vorsichtig und spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete.
Sie konnte die Vorstellung kaum ertragen, dass ihr zu allem Übel auch noch Pädagogen-Paul auf dem Rücken herumschaukeln sollte.
»Andi, wir wollen noch deinen ersten Schultag üben und...«
»Schatz«, sagte Mama streng, »es ist genug. Aber wir sind hier. Wir laufen zur Schule. Das reicht fürs Erste.«
Sie nahm Andi an der Hand und die war so dankbar, dass ihr schon wieder fast die Tränen kamen. Papa sah das und die Runzeln auf seiner Stirn glätteten sich.
»Na schön«, sagte er und lächelte. Und es war sein erstes buntes Lächeln seit langem.
»Also«, wiederholte er und deutete auf die Bushaltestelle. »Heinemannstraße. Du musst im Bus auf einen Knopf drücken, damit er da auch anhält. Zwar hält er fast immer an, weil hier fast immer Fahrgäste warten, aber sicher ist sicher.«
Er wollte schon weiterreden, doch dann sah er Andis entsetztes Gesicht.
»Keine Sorge«, sagte er. »Auch wenn du mal eine Station verpasst, ist das nur halb so schlimm.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Dann fragst du einfach nach dem Weg. Die Friedrich-Klein-Realschule kennt hier wirklich jeder.«
»Dann fragst du einfach nach dem Weg.«
Er sagte das, als wäre es die leichteste Sache der Welt. Andi suchte die Straße nach jemandem ab, den sie nach dem Weg fragen könnte. Eine Frau kam aus einem Gebäude und schleppte Mülltüten. Ihr Gesicht war grimmig und es wurde noch grimmiger, als sie die Mülltonnen erreicht hatte. Sie schimpfte irgendetwas und stopfte ihre Mülltüten in die überfüllten Container. Dann war sie auch schon wieder verschwunden, bevor irgendjemand den Mut hätte fassen können, sie nach dem Weg zu fragen. Die Hälfte von dem Müll, den sie hineingestopft hatte, fiel aus den Containern und verteilte sich auf dem Boden. Leere Hundefutterdosen kullerten herum und alte Hundefuttersoße lief aus ihnen heraus. Weiter vorne stolzierten ein paar Jugendliche den Gehsteig entlang. Den ganzen Gehweg benutzten sie und sahen aus, als würden sie sich mit jedem anlegen, der ihnen keinen Platz machte. Einer hatte einen Lautsprecher um den Hals, aus dem laute Rapmusik dröhnte. Ein anderer kickte gegen einen Mülleimer und lachte, als er aus seiner Halterung brach. Der Eimer kippte nach vorne und verteilte Müll auf dem Boden. Es sah aus, als ob er sich übergab. Andi wurde es ganz kribbelig bei der Vorstellung, was die wohl sagen würden, wenn sie nach dem Weg zur Friedrich-Klein-Realschule fragte. Schließlich blickte sie zu dem Mann im 5. Stock hoch. Der jedoch sah sie völlig regungslos an, warf seine Zigarette aus dem Fenster und verschwand, ohne sich dafür zu interessieren, wo sie landete. Nämlich vor Andis Füßen, wo sie aufprallte und hochsprang und sich dreimal um sich selbst drehte und dabei glühende Aschefunken verschleuderte.
»Komm schon«, sagte Papa, »wir müssen schon ein bisschen laufen, bis wir an der Schule sind.«
20 Minuten später gingen sie noch immer durch verwinkelte Straßen, die alle gleich aussahen, vorbei an Dönerläden, die auch alle gleich aussahen, und nach der dritten Filiale von ein und derselben Großbäckerei gab Andi es auf, sich irgendwie zurechtfinden zu wollen. Stumpf und betäubt stapfte sie hinter Papa her, bog links und rechts ab, wartete auf eine Fußgängerampel. Sie klammerte sich an Mamas Hand fest und es war ihr völlig egal, dass ihr die Leute deswegen manchmal komische Blicke zuwarfen. Papa bemerkte diese Blicke auch. Er drehte sich dann zu Andi und Mama um, betrachtete, wie sie sich an den Händen hielten und schnaufte sein »Muss das sein, schnaufen«. Weil sich Mamas Gesicht aber mit jedem Mal mehr verdüsterte, ließ er es bald wieder bleiben. Sie durchquerten eine Unterführung mit hässlichen gelben Fliesen, die schrecklich nach Katzenklo roch, und kamen danach an eine Straße, die breit und stinkig und laut war. Es gab drei Ampeln, so breit war sie, und man konnte sie nicht auf einmal überqueren. In der Mitte musste man warten, wo man von Autoabgasen eingenebelt wurde, von Motorenlärm und Autos, deren Karosserien vor Musik dröhnten. Anfangs hatte Andi auf ihrem Weg noch versucht, irgendwo Gesichter zu entdecken. Oh, sie hatte Gesichter entdeckt, aber es waren keine freundlichen Gesichter. Es waren heimtückische Gesichter. Da war ein Mülleimer, der so aussah, als wollte er ihr die Hand abbeißen, und ein Garagentor mit einem schiefen, schmutzigen, hinterlistigen Mund. Da war eine Reihe von Büschen, die gemein grinsten und sich anrempelten und aussahen, als würden sie gerade schadenfrohe Wetten abschließen, wann Andi endlich anfing zu weinen. »Siehst du ein unfreundliches Gesicht? Guckst du nur nicht richtig? Ach!« Die Stimme von Clarence war so schwach geworden, dass Andi ihn kaum noch hören konnte. Irgendwann versuchte sie gar nicht mehr, richtig hinzugucken. Und das war das Schlimmste. Sie begann, den Glauben daran zu verlieren, dass Clarence recht hatte. »Vielleicht gibt es das Allmögliche ja gar nicht«, dachte sie bestürzt. »Vielleicht bilde ich mir Clarence nur ein.« Aber dieser Gedanke war so schrecklich, dass sie ganz schnell weiterging. Schließlich ragte das Schulgebäude vor ihnen auf. Dunkler Stein mit alten Verzierungen. Es hätte wirklich wie ein Palast aussehen können, wenn die Fenster sie nicht so schwarz und unfreundlich angesehen hätten. Ein großes Eingangsportal aus dunkelbraunem Holz wartete. »Hier wirst du also zur Schule gehen«, sagte Papa und stellte sich ganz stolz an das Portal. Es war so hoch, dass Papa zweimal hindurch gepasst hätte. Sogar Mama sah ein wenig eingeschüchtert aus. »Kommt, lasst uns reingehen«, verlangte er und rüttelte an der Tür. Doch sie war verschlossen. »Ah, so ein Mist«, murrte er. Aber Andi war so erleichtert, dass ihr die Knie weich wurden. »Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm«, versuchte Andi sich zu beruhigen. Das Gebäude sah altehrwürdig aus. Sie musste an die Schule von Harry Potter denken, und das gab ihr den Mut, einen Blick durch eines der Fenster zu werfen. Oh, hätte sie es nur nicht getan. Sie blickte in einen kühlen Raum mit Steinboden. Einzeltische mit Einzelstühlen waren da verteilt. Sie alle starrten zu einer weißen Tafel. Ein Plakat war an der Wand angebracht. Periodensystem stand darüber. Was für ein graues Wort. Das Plakat war über und über mit Zahlen und Buchstaben beschrieben. Grau, dachte Andi. Grau, grau, grau. Sie sah graue Kinder vor sich und graue Lehrer und was vorhin nur eine Angstvorstellung war, wurde nun für sie zur Gewissheit. Es würde nur graue Bücher und Hefte geben und Buntstifte würden verboten sein und man würde sie nicht Andi nennen, nein, man würde sie Andrea nennen oder noch schlimmer, man würde sie nur Anderson nennen. »Anderson, vortreten! Ich will deine Hausaufgaben sehen!« Ein Projektor stand einsam an der Wand. Andi sah ihn hilfesuchend an. In der Grundschule hatte sie Clarence oft in ihrem Projektor gesehen, in seinem lustigen Kugelauge, das oft so freundlich leuchtete. Aber der Projektor hier sah anders aus. Er war kantig und hart und grau lackiert. Sein Projektorauge war halb zugedeckt und sah staubig und stumpf aus. Kein Clarence, keine Farben. Das Allmögliche war so weit entfernt wie nie zuvor in ihrem Leben. Das war dann der Augenblick, an dem sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.